Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wie klappt es mit dem Digitalpakt? Kommt das Geld inzwischen bei den Schulen an? Dazu gibt es neue Zahlen, die schauen wir uns gleich an. Nächste Woche öffnen weitere Bundesländer ihre Grundschulen. Viele Eltern dürften erleichtert sein, aber es gibt auch viel Kritik. Auch das ein Thema bis um drei. Dazu begrüßt sie Regina Brinkmann. Hallo. 5 Milliarden stehen eigentlich aus dem Digitalpakt für die digitale Ausstattung in den Schulen bereit. Und wie wenig bisher davon angekommen ist, dazu reicht ein Blick in viele Schulen, die immer noch kein stabiles WLAN haben oder sich mit abstürzenden Lernplattformen herumschlagen müssen. Passend zu diesem Mangel gibt es auch eine auf den ersten Blick ziemlich mickrige Bilanz. So wurden bis zum 31.12. letzten Jahres erst 112 Millionen abgerechnet aus dem Milliardentopf. Wie kann das sein? Philipp Banse hat für uns nachgefragt.
5 Jahre, nachdem der Digitalpakt angekündigt wurde, 2% verbaut. Dass die Öffentlichkeit da verständnislos den Kopf schüttelt, kann Steffen Freiberg verstehen. Er ist Staatssekretär im Bildungsministerium Mecklenburg-Vorpommerns.
Ja, ich kann das ein bisschen verstehen. Der Blickwinkel, den die Öffentlichkeit vermutlich dann da hat, ist, da ist Geld und wir haben ein Thema und das muss jetzt schnell gehen.
In einem Hintergrundgespräch haben heute führende Vertreter von Bund und Ländern zu erkennen gegeben, alle hätten sich gewünscht, dass der Digitalpakt besser laufen würde. Alle haben dann aber auch versucht, diese auf den ersten Blick enttäuschenden Zahlen als Fortschritt zu erklären. Und da kommt der Antragsprozess ins Spiel. Erstens, ja, der Digitalpakt wurde schon 2016 angekündigt, aber bis die Schulen dann wirklich erste Anträge stellen konnten, war es dann eben doch 2020. Und dann kam Corona. Und trotz Corona galt dann auch weiter, um das Geld vom Bund zu bekommen, müssen die Schulen und die Kommunen, die in die Schulen gehören, ein komplexes pädagogisches Konzept vorlegen. Was genau wollen wir eigentlich mit der Technik pädagogisch machen? Staatssekretär Freiberg sagt, man könne diesen Antragsprozess beim Bund sicher vereinfachen, aber der Digitalpakt Schule sei eben kein reines Gerätekaufprogramm. Und ohne pädagogisches Konzept ginge es eben nicht.
Es wurde immer das Bild bemüht, dass auf gar keinen Fall nur Geräte beschafft werden dürfen, die dann im Keller einstauben.
Mittlerweile hat das Bundesbildungsministerium aber für Erleichterung gesorgt und beschlossen, es reicht, wenn die Schulen ein Konzept nachreichen. Geld könnten sie jetzt schon vorher bekommen. Eine weitere Schwierigkeit aber bleibt, die den Digitalpakt bremst. Staatssekretär Freiberg beschreibt diese Schwierigkeit so.
Sie könnten zum Beispiel die Schwierigkeit haben, dass Sie finden, dass eine gut digital ausgestattete Schule auch einen guten Breitbandanschluss haben sollte.
Und schnelles Internet ist vielerorts in Deutschland eben immer noch ein Problem. Freiberg nennt aber noch eine dritte Schwierigkeit. Wenn die Schulen denn mal WLAN, Computer und Software haben und Techniker und Technikerinnen angestellt sind, dann läuft der Digitalpakt aber irgendwann aus und die laufenden Kosten bleiben und müssen von Kommunen bezahlt werden. Das wollen aber viele nicht. Staatssekretär Freiberg versucht den Schulbetreibern die neue Wirklichkeit dann mit folgendem Argument näher zu bringen.
Es gab ja dann irgendwann mal eine Entwicklung, dass der elektrische Strom eingeführt worden ist. Und seitdem werden halt keine Kerzen mehr hingestellt, sondern Glühbirnen. Und auch dafür braucht man eine technische Infrastruktur. Und da fragt auch keiner, ob das irgendjemand anders bezahlt.
Und trotz dieser ganzen Probleme, sagt Freiberg, der Digitalpakt habe mehr bewegt, als diese Zahl nahelegt. Erst 2% von 5 Milliarden verbaut und abgerechnet. Denn zusätzlich seien noch viel mehr Projekte beantragt und auch das Geld sei schon bewilligt. Nämlich insgesamt 735 Millionen Euro. Zusammen mit den 112 Millionen Euro, die schon beendet und abgerechnet sind, kommt man dann auf knapp 850 Millionen Euro, die verbaut werden oder schon verbaut worden sind. Das sind dann nicht mehr 2% von den 5 Milliarden, sondern 17%. Auch das löst noch keine Euphorie aus, aber Bundesbildungsministerin Anja Karliczek sieht dann auch eher einen positiven Trend. Denn seit Sommer vergangenen Jahres haben sich die laufenden und die abgeschlossenen Digitalpaktprojekte in Euro gerechnet, nämlich mehr als verdreifacht. Und schon Ende dieses Jahres, so Karliczek, dürften über 2 Milliarden Euro von diesen 5 Milliarden Euro aus dem Digitalpakt verplant oder schon verbaut worden sein.
Der Trend stimmt und dadurch, dass eben jetzt die Zahlen auch stark steigen, werden wir sehen, dass jetzt richtig Dampf in dieses Programm kommt.
In 11 weiteren Bundesländern öffnen am Montag die Grundschulen. Mehr als 2,3 Millionen Kinder können dann wieder in der Klasse unterrichtet werden. Dieser Öffnungsschritt war ja bei der letzten Bund-Länder-Konferenz besonders umstritten. Und die meisten Landesregierungen haben sich auch eher für eine ganz behutsame Rückkehr in den Präsenzunterricht entschieden, indem sie zunächst nur den Wechselunterricht erlauben. Anders ist der Fall in Schleswig-Holstein, wo Kinder der ersten bis vierten Klasse in den meisten Landkreisen in der kompletten Klasse beschult werden sollen. Über die nicht ganz unumstrittenen Pläne, so muss es heißen, berichtet Johannes Kulms.
Kurzfristig hat Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien am Morgen zur Pressekonferenz geladen. Es sei eine gute Nachricht, dass am kommenden Montag wieder die Grundschulen in weiten Teilen des Landes in den Regelbetrieb gingen, sagt die CDU-Politikerin.
Das ist von so großer Bedeutung, weil Präsenz unbedingt bei Unterricht unbedingt erforderlich ist für die Entwicklung und den Bildungserfolg von Kindern.
Wer würde ihr da widersprechen? Trotzdem ist die Entscheidung der Landesregierung in Kiel nicht unumstritten. Zwar werden beispielsweise auch in Bayern, Brandenburg und Baden-Württemberg am kommenden Montag wieder die Grundschulen geöffnet, allerdings im Wechselunterricht. In Schleswig-Holstein will Bildungsministerin Prien ab Montag in 8 der insgesamt 12 Landkreisen allen Kindern der 1. bis zur 4. Klasse den Schulbesuch ermöglichen. Auch in Kiel und Neumünster sowie auf der Nordseeinsel Helgoland wird es wieder eine Rückkehr zum Grundschulunterricht unter Corona-Bedingungen geben. Aber nicht im Wechselmodell, sondern für alle.
Diese Öffnung ist bei den weit gesunkenen Inzidenzen, heute sind wir landesweit laut RKI unter 50, bei 49,1, nach anderen Berechnungen schon bei 47. Verantwortlich geht das jetzt, und zwar mit weitgehenden und wissenschaftlich erprobten Hygienemaßnahmen einher.
Von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft gibt es dazu massive Kritik. Erst gestern hat sie einen offenen Brief an Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten geschickt mit der Bitte, die Öffnungen von Grundschulen und Kitas am kommenden Montag zu stoppen. GEW-Landesgeschäftsführer Bernd Schauer begründet das so.
Frau Prien hat recht, dass Bildung sehr wichtig ist. Aber Gesundheitsschutz für die Beschäftigten in den Schulen ist natürlich auch sehr wichtig. Und es hilft uns nichts, wenn jetzt in großen Gruppen in den Grundschulen wieder der Unterricht beginnt, in 25er-Klassen, und dann in der kommenden Woche oder übernächsten Woche das Ganze wieder zurückgenommen werden muss, weil auch in Schleswig-Holstein die entsprechenden Infektionszahlen dann wieder ansteigen.
Schauer empfiehlt einen Wechselunterricht, aber nicht in einem wöchentlichen Wechsel der Gruppen, so wie es das Bildungsministerium in Kiel noch vor kurzem angedacht habe.
Da muss tatsächlich ein täglicher oder zweitäglicher Wechsel stattfinden, damit das Gelernte auch tatsächlich noch erhalten bleibt.
Das Bildungsministerium hält das Konzept dagegen für angemessen, auch weil in 3 schleswig-holsteinischen Landkreisen mit besonders hohen Infektionszahlen sowie der Stadt Lübeck die Grundschulen und Kitas auch in der kommenden Woche nur in Notbetreuung anbieten. Besonders stark betroffen ist die kreisfreie Stadt Flensburg, wo etwa ein Drittel aller Corona-Infektionen auf die britische Mutante zurückzuführen ist. Im Gespräch mit Deutschlandradio und dem NDR sagte Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange am vergangenen Mittwoch:
Wir haben die Entscheidung, dass unsere Schulen bis 8. März geschlossen bleiben. Das ist ein richtiger Schritt. Also nur Notbetreuung anbieten. Gleichwohl haben wir die große Aufgabe, in dieser Geschlossenheit der Schulen auch Kinderschutz zu betreiben. Das ist eine Herausforderung. Aber Gesundheitsschutz ist im Moment das A und O.
Wenn am Montag in den Landkreisen mit niedrigen Infektionszahlen wieder der Grundschulunterricht losgeht, sollen vor allem Lesen, Schreiben und Rechnen wieder vermittelt werden. Aber auch das soziale Lernen und das Miteinander sei wichtig, so Schleswig-Holsteins Bildungsministerin. Viel Hoffnung auf eine Stabilisierung der Situation setzt Karin Prien auch auf verstärkte Testungen der Lehrkräfte sowie Impfungen.
Wenn wir es ernst meinen mit der Priorisierung von Bildung, dann gehört dazu auch, dass die Lehrkräfte und das Kita-Personal und die anderen an Schule Beschäftigten in der Impfpriorität weiter nach oben rücken. Ich appelliere daher an die Gesundheitsminister, dies rasch durch eine entsprechende Anpassung der Impfverordnung möglich zu machen. Wir setzen als Land Schleswig-Holstein dabei auf eine bundesweite Lösung.
Und nicht auf einen Kieler Sonderweg.
Präsenzunterricht in vollen Klassen. Diese Pläne von Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien sind umstritten, haben wir ja eben im Beitrag gehört. Aber auch das Modell Wechselunterricht erntet viel Kritik. Dazu gehen wir jetzt vom hohen Norden in den Süden, nach Bayern nämlich, wo unter anderem auch Lehrkräfte mit ziemlich gemischten Gefühlen der Öffnung der Grundschulen am Montag entgegensehen. Aksinia Weihrauch hat sich für uns umgehört.
Grundsätzlich begrüßt der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband, dass die Grundschüler demnächst wieder ein Klassenzimmer von innen sehen. Aber Unterricht vor Ort müsse sowohl für die Kinder als auch für die Lehrkräfte sicher sein, sagt Simone Fleischmann, Präsidentin des BLLV.
Also wir brauchen jetzt verlässliche, durchführbare Teststrategien, sodass wir die Sicherheit auf dieser Ebene zumindest gewähren können.
Und auch andere Maßnahmen wie Maske, Abstand und auch Lüftungsgeräte brauche es nun unbedingt. Ähnlich klingt die Reaktion von Landesschülersprecher Moritz Meusel.
Wir sind enttäuscht von dem Beschluss, weil man zum jetzigen Stand immer noch kein wirkliches Infektionsschutzkonzept hat. Also man überlegt sich jetzt, wie man vielleicht eine Teststrategie bringt. Das hätte in unseren Augen schon längst geschehen müssen.
Tatsächlich haben Kultusminister Piazzolo und Gesundheitsminister Hulecek Tests für Schulen in Aussicht gestellt. Die Rede war sowohl von Terminen in Testzentren als auch von Selbsttests. Wann und wie genau eine solche Strategie einsatzbereit sein wird, ist bisher unklar. Landesschülersprecher Moritz Meusel ist insgesamt der Meinung, dass der Distanzunterricht besser funktioniere als der Wechselunterricht, der die schlechteste Option aus seiner Sicht ist.
Weil man eben ein noch unnötiges Risiko hat und auch schulisch nicht das schafft, was man im Distanzunterricht schaffen könnte. Der ist allemal besser als der Wechselunterricht.
Weil der Distanzunterricht vielerorts mittlerweile gut funktioniere, findet auch die bildungspolitische Sprecherin Simone Strohmeier von der SPD, dass die Schulen selbst entscheiden sollten, ob sie ihre Abschlussklassen im Wechsel- oder Distanzunterricht beschulen. Dass die Grundschulen nun wieder aufmachen, findet Strohmeier richtig. Denn bei den Jüngeren funktioniere das digitale Lernen nicht.
Die können einfach noch nicht im Distanzunterricht lernen. Da kommt es sehr auf die Eltern an. Und nicht jedes Kind hat halt zu Hause Eltern, die rund um die Uhr Zeit haben und den Distanzunterricht dann machen können.
Außerdem fordert Strohmeier, die Schülerinnen und Schüler zu entlasten und mehr Förderangebote zu machen. Das sei auch digital möglich. Simone Fleischmann, Präsidentin vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband, mahnt, die Klassen der Mittelstufe nicht zu vergessen.
Vielleicht müssen wir uns doch über ein freiwilliges, individuelles Förderjahr unterhalten, weil es wird einzelne Schülerinnen und Schüler geben, die werden nicht zurechtkommen bis Juli mit dem, was wir ihnen bieten können.
Kultusminister Piazzolo wollte noch keinen Termin nennen, zu dem die anderen Jahrgangsstufen wieder zurück in die Schule kommen.
Welche Spuren die Pandemie in der Bildungsbiografie der Schülerinnen und Schüler hinterlässt, wird sich in vielen Fällen also noch zeigen. Klar ist aber schon jetzt, dass viele Defizite, die es im Schulbetrieb schon vorher gab, durch die Pandemie noch deutlicher zutage getreten sind. Und dazu zählt auch der Lehrermangel, auf den Bildungsforscher wie Dirk Zorn von der Bertelsmann Stiftung immer wieder hinweisen.
Hinter diesem steigenden Lehrerbedarf stecken vor allem drei Gründe. Viele Lehrkräfte wechseln jetzt in den Ruhestand, die müssen ersetzt werden. Der zweite große Faktor sind die steigenden Schülerzahlen. Seit 2012 haben wir wieder stark steigende Geburten, die allmählich dann in die Schulen kommen. Die müssen natürlich auch unterrichtet werden. Ein dritter großer Treiber sind politische Reformen, wie etwa der Ausbau von Ganztagsschulen oder Inklusion. Auch hierfür werden zusätzliche Lehrkräfte benötigt.
Wie kann die Bildungspolitik auf den Bedarf an Lehrkräften nun reagieren? Wie kann der Beruf attraktiver werden? Darum geht's morgen bei Campus und Karriere. Lehrkräfte, wo seid ihr? Die schwierige Nachwuchssuche für Lehrerzimmer. Das ist das Thema morgen ab 14 Uhr. Und wenn Sie mögen, können Sie uns jetzt schon Ihre Meinung zum Thema schreiben, nämlich an campus@deutschlandfunk.de. Ist die Wissenschaftsfreiheit an Hochschulen bedroht? Diese Frage wird nicht nur in Deutschland, sondern auch aktuell in Großbritannien diskutiert.
Campus und Karriere. International.
Anfang Februar hatten rund 70 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zumeist deutscher Hochschulen das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit gegründet. Sie wollten mit dieser Initiative unter anderem auf eine aus ihrer Sicht falsch verstandene Political Correctness aufmerksam machen. Vielerorts sei an den Universitäten ein Klima entstanden, in dem abweichende Positionen und Meinungen an den Rand gedrängt und moralisch sanktioniert würden, erklärte die Initiative. In Großbritannien gibt es eine ziemlich ähnliche Diskussion, allerdings setzt der britische Bildungsminister noch eins drauf. Er will die Redefreiheit an den Unis nämlich gesetzlich regeln. Christine Heuer fasst die Entwicklung zusammen.
Im Februar 2018 sollte Jacob Rees-Mogg an der Uni Bristol einen Vortrag über internationale Beziehungen halten. Wütende Studenten stürmten den Raum und protestierten lautstark gegen den ultrakonservativen Politiker. Rees-Mogg ist umstritten. Er ist ein Brexit-Hardliner gegen Abtreibung, selbst nach einer Vergewaltigung. Klimaschutz findet er überflüssig. Es gibt viele Gründe, mit ihm zu streiten. Die Frage ist aber, ob man ihm vorher zuhören muss. Muss man nicht, soll man nicht, darf man nicht. So sahen es die Studenten in Bristol vor 2 Jahren und sprengten die Veranstaltung. Jacob Rees-Mogg sagte danach:
Some people who don't agree with me wanted to make their point.
Leute, die meine Meinung nicht teilen, wollten das zeigen. Den Schuh ziehe ich mir aber nicht an. Wir leben in einer freien Gesellschaft. Redefreiheit ist wichtig. Sie haben das Recht zu protestieren. Sie können meine Ansichten missbilligen. Aber es ist traurig, dass sie nicht bereit sind, sie zu diskutieren. Rees-Mogg ist kein Einzelfall. Immer wieder werden umstrittene Gastredner an englischen Universitäten ausgeladen. Professoren werden an Vorlesungen gehindert, wenn sie verbreiten, was Studentenvertreter als Hate Speech verurteilen. Teddy Coward ist Chefredakteur bei Epigram, der Studentenzeitung an der Uni Bristol. Was ihn zum Deplatforming treibt, dazu bestimmten Äußerungen keine Bühne zu bieten, schildert er so.
One of our professors has made comments in which he called for an end to Zionism as a functioning ideology of the world.
Einer unserer Professoren hat zu Antisemitismus als einer funktionstüchtigen Weltideologie aufgerufen. Dieser Professor hat vorher schon Probleme gemacht und jüdische Studenten beleidigt. Der Meister für die Redefreiheit, den Gavin Williamson jetzt vorschlägt, würde so etwas vermutlich befördern und überhaupt erst zulassen. Gavin Williamson ist Großbritanniens Bildungsminister. Viele werfen ihm massive Fehler in der Pandemie vor. Jetzt will er die Redefreiheit an den Universitäten gesetzlich vorschreiben, auch den Studentenorganisationen. Der neue Meister für Redefreiheit kontrolliert, ob die Regeln eingehalten werden. Wer sich schlecht behandelt fühlt, kann vor Gericht Schadenersatz einklagen. In ihrer Redefreiheit eingeschränkt fühlen sich nicht nur Ultrakonservative, sondern auch viele äußerst linke Meinungsmacher und Akademiker. Die sozialistische Feministin Selina Todd hat sich bei der LGBT-Community unbeliebt gemacht, weil sie darauf besteht, dass Weiblichkeit biologisch definiert ist. Sie geht nicht mehr ohne Personenschutz in ihre Vorlesungen in Oxford. Über das neue Gesetz ist sie erleichtert. Dabei kämpft sie selbst für eine aufgeklärte Diskurskultur, die andere nicht verletzt.
I just oppose the offensive hate speech being applied to other groups in the kind of liberal way that student unions.
Ich bin aber nicht damit einverstanden, dass im Namen der Liberalität andere Gruppen mit Hate Speech überzogen werden, wie das Studentenvereinigungen und manche im Lehrkörper machen. Und ich denke oft, die Hochschulpolitik unterstützt das auch noch. Die Studentenvereinigungen laufen Sturm gegen das neue Gesetz. Die konservative Regierung, sagen sie, erhoffe sich bloß einen schnellen Sieg über die Woke-Kultur. Downing Street wolle die eigenen Überzeugungen an den Universitäten durchsetzen. Maya Goodfellow forscht an der Uni Sheffield über Rassismus. Letztes Jahr hat sie mit ihrem ersten Buch »Feindliches Umfeld – Wie Immigranten zu Sündenböcken wurden« Aufsehen erregt. Das ist wirklich eine verdrehte Debatte. Wir haben schon genug Gesetze für die akademische Redefreiheit. Es gibt keinen Beweis dafür, dass Deplatforming so verbreitet ist, wie Gavin Williamson behauptet. Außerdem, fügt Goodfellow hinzu, hätten die Studenten gerade ganz andere Sorgen wegen der Pandemie. Daran, dass das Gesetz trotzdem kommt, gibt es kaum Zweifel. Im Parlament haben die Tories eine satte Mehrheit. Führer des Unterhauses ist übrigens Jacob Rees-Mogg.
Wenn der Computer zum Künstler wird, das ist ein Thema gleich in Corso Kunst und Pop. Am Mikrofon von Campus und Karriere war Regina Brinkmann. Schön, dass Sie dabei waren.